Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Islamkritik und Islamfeindlichkeit hängen natürlich eng zusammen, sind aber nicht identisch. Die Unterscheidung ist aber wichtig, weil sonst Debatten über Religionskritik kaum möglich sind, weil berechtigte Kritik an Teilen des Islams der Gegenwart als islamfeindlich disqualifiziert werden kann. Und was eigentlich noch fataler ist, auf der anderen Seite Islamfeindlichkeit als Kritik deklariert und damit auch verharmlost werden kann. Und fatal ist das auch deshalb, weil Islamfeindlichkeit und Rassismus eng zusammenhängen. Es besteht ja kein Zweifel daran, dass der Anschlag von Hanau vergangene Woche rassistisch war. Aber der Rassismusbegriff darf dann auch nicht den Blick darauf verstellen, dass es auch ein islamfeindlich motivierter Anschlag war. Und es ist wichtig, sich solche Differenzierungen nochmal vor Augen zu führen, wenn man in diesen Tagen mit umstrittenen Autoren über Kritik am Islam diskutiert. Der niederländische Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans ist ein solch umstrittener Autor, dessen Thesen über die Integration von Muslimen in westlichen Gesellschaften viel Kritik ausgelöst haben. Über sein aktuelles Buch, Das verfallene Haus des Islam, hat er nun in Berlin diskutiert mit dem grünen Politiker Cem Özdemir und der Migrationsforscherin Naika Forutan. Für uns hat Michael Bertsch zugehört.
Der Islam war in seiner Entstehungszeit eine durchaus fortschrittliche Religion, schreibt Ruud Koopmans in seinem neuen Buch. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich weltweit eine fundamentalistische Interpretation des Koran durchgesetzt. Ausgangspunkt dafür, so der Soziologe, war der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges.
Das hat eine Sinnkrise in der islamischen Welt ausgelöst, weil man hat jahrhundertelang gedacht, die islamische Kultur sei superior gegenüber die westliche Kultur. Und da gab es schon damals zwei Antworten. Das eine war, den Westen zu imitieren. Das war die Antwort von Atatürk zum Beispiel, von dem damaligen Schah von Persien. Aber auch damals gab es schon eine Bewegung, die dafür plädierte, zurückzugehen zu den Wurzeln des Islam. Also die Idee war, früher hatten wir doch so eine blühende Vergangenheit. Wenn wir nun mal wieder buchstäblich den Koran interpretieren und genau das Beispiel des Propheten Mohammed nachfolgen, dann wird auch unsere alte Glorie wieder zurückkehren.
Das zweite wichtige Datum im Aufstieg des Fundamentalismus ist das Jahr 1979. Koopmans erwähnt drei Ereignisse: die Islamische Revolution im Iran, den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und schließlich die Besetzung der großen Moschee in Mekka durch islamistische Terroristen. Um sie mit Hilfe westlicher Spezialkräfte zu stürmen, brauchte das saudische Regime die Unterstützung der Schriftgelehrten. Und die wiederum gaben ihre Zustimmung nur unter der Bedingung, dass das Königshaus den saudischen Islam exportieren würde.
Saudi-Arabien und danach auch andere Golfstaaten wie Katar, Kuwait haben seit 1979 Dutzende von Milliarden Dollar, die sie natürlich mit den Öleinnahmen verdient haben, benutzt, um Moscheen, um die Sendung von Imamen in anderen Ländern zu finanzieren. Und sie haben damit die traditionell arabische, wahhabitische, salafistische Variante des Islam über die ganze islamische Welt verbreitet, von Westafrika bis Indonesien. Und das hat das Gesicht des Islam im negativen Sinne verändert.
Auch unter Muslimen in Europa ist dieser Islam heute weit verbreitet, wurde bei der Vorstellung des Buches in Berlin deutlich. Und daran sei auch die Politik schuld, räumte Cem Özdemir ein. Viel zu lange habe man die Finanzierung der hier tätigen Imame, Saudi-Arabien oder dem türkischen Religionsverband DİTİB überlassen, so der grünen Politiker. Aber dafür zahle man einen Preis.
Wir bezahlen nämlich damit, dass sie sich damit auch Einfluss kaufen, dass die damit auch quasi das nutzen, um eine Ideologie, was uns nicht recht sein kann, damit zu transportieren.
Umso wichtiger sei die Ausbildung von Religionslehrern und Imamen in Deutschland. Doch bei der Suche nach Kooperationspartnern sei Vorsicht geboten, warnte Koopmans mit Blick auf die Islamverbände.
Ich nenne mal jetzt den Zentralrat der Muslime in Deutschland. Wenn diese sich nicht abgrenzt von Mitgliedsorganisationen, wie zum Beispiel der Islamische Verband in Hamburg, der direkt von dem iranischen Regime kontrolliert wird, oder von Mitgliedsverbänden türkisch-nationalistischer Natur wie ATIP, solange ist eigentlich dieser Zentralrat kein glaubwürdiger Gesprächspartner.
Und doch sei es mit der klaren Haltung nicht so einfach, gab Özdemir zu. Die gleichen Islamverbände, die einen fragwürdigen bis fundamentalistischen Islam vertreten, nehmen sich der alltäglichen Sorgen vieler Muslime an, auch der Säkularen.
Als mein Vater gestorben ist, wusste ich, dass er sich sicherlich auch eine Beerdigung gewünscht hat, die ich selber nicht organisieren kann. Wie denn auch? Ich bin nicht praktizierend, also eine Religiöse. Also wo habe ich die gemacht? genau in einer Gemeinde von dem Verband, den ich gerade eben so heftig kritisiert habe. Und ich war sehr dankbar, dass die mir das abgenommen haben.
Doch wer ist schuld am Aufstieg des Fundamentalismus? Während viele Muslime, aber auch viele Sozialwissenschaftler im Kolonialismus eine der wesentlichen Ursachen für die Rückständigkeit in der islamischen Welt sehen, erteilt Koopmans dieser Sicht in seinem Buch eine klare Absage. Der Iran, heute einer der fundamentalistischsten Staaten, sei zum Beispiel nie eine Kolonie gewesen. Dem widersprach die Migrationsforscherin Naika Forutan.
In Wahrheit war Iran in einem Agreement zwischen Russland und Großbritannien aufgeteilt. Der Norden, den konnte Russland abschöpfen und den Süden, den konnte England abschöpfen. Und der erste Versuch einer demokratischen Regierung durch den Sturz des damaligen Vaters des Schahs wurde ja auch durch einen Putsch der CIA wieder rückgängig gemacht, wo man den ersten demokratischen Ministerpräsidenten wieder beseitigt hat. Das heißt, gerade dieses Kolonialismuskapitel, das muss ich sagen, das ist mir schwer gefallen, das zu lesen.
Ruud Koopmans belegt in seinem Buch anhand vieler Statistiken, dass islamische Gesellschaften heute fast immer schlechter abschneiden als nicht-islamische. Egal, ob es um wirtschaftliche Entwicklung, Demokratie, Toleranz oder die Emanzipation von Frauen geht. Um das zu ändern, sieht er nur eine Chance. Der fundamentalistische Islam müsse überwunden werden durch eine innerislamische Reformbewegung, die sich den religionskritischen Fragen der Aufklärung nicht verschließt. Doch woher diese kommen soll, blieb bei der Buchvorstellung offen. Darauf verwies auch der Soziologe Wolfgang Lauterbach. Er erinnerte an frühere empirische Untersuchungen Koopmans, die zeigten, dass in muslimisch geprägten Gesellschaften die Religion eine größere Deutungshoheit habe als das rationale Argument.
Den rationalen Diskurs, den wir in der Wissenschaft haben, den nehmen wir als Grundlage, den nehmen wir heute Abend auch als Grundlage, um ein gesellschaftliches Phänomen zu erkunden. Das passiert dort weniger in dieser Bevölkerungsgruppen. Und das muss ja einen Grund haben, warum der Glaube an das Rationale, das Argument basiert auf unseren Daten, warum dieser Diskurs nicht stattgefunden hat.
Diese Frage ließ auch so manchen Besucher der Buchvorstellung unbefriedigt zurück.
Was ja irgendwie unklar blieb, war, wo denn die Linie zwischen gemäßigten und radikalem Islam verläuft und wie weit die Toleranzfeindlichkeit bis in das Innere der islamischen Gemeinden geht. Und da hätte man vielleicht nochmal nachfragen können, ob das wirklich nur eine von außen gesteuerte Randgruppe ist oder wie weit der Islam aus sich selber heraus liberale Positionen entwickeln kann.
So scheint die Diagnose, dass das verfallene Haus des Islam einer Renovierung bedarf, deutlich leichter zu sein, als eine Antwort auf die Frage zu geben, wer das Haus denn sanieren soll. Und offen blieb auch, wie sich, angesichts der Tatsache, dass Muslime von Rechtsextremen zu Feinden erklärt werden, Islamkritiker von Islamfeinden abgrenzen.
Eine Diskussion über das neue Buch des nicht unumstrittenen Sozialwissenschaftlers Ruud Koopmans in Berlin. Matthias Berth hat für uns zugehört.